Wir wollen uns heute Morgen wieder zum Abschnitt aus dem zweiten Korintherbrief zuwenden, von Kapitel 3, Vers 18 bis Kapitel 4, Vers 6. Wir befassen uns mit einem sehr tiefsinnigen, gehaltvollen Text, mit gewaltigen Implikationen über Themen, die mit der Errettung und ihrer Verkündigung zusammenhängen. Und ich muss sagen, dass ich sehr dankbar für das Studium dieses Textes bin und bete, dass diese Botschaften auch für euch gewinnbringend sein werden. Lass mich diesen Text vorlesen von Vers 18, Kapitel 3. Da heißt es, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. 4,1. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, weil wir diesen Dienst haben gemäß der Barmherzigkeit, die wir empfangen haben, sondern wir lehnen die schändlichen Heimlichkeiten ab. Wir gehen nicht mit Hinterlist um und fälschen auch nicht das Wort Gottes, sondern indem wir die Wahrheit offenbar machen, empfehlen wir uns jeden menschlichen Gewissen vor dem Angesicht Gottes. Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen. Bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, so dass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist, uns selbst aber als eure Knechte um Jesu willen. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten. Er hat es auch in unserem Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Soweit der Text. Wir haben diesen Abschnitt der Schrift das Angesicht Jesu betrachten genannt, weil wir in Kapitel 3, 18 Gläubige des neuen Bundes sehen, die mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel. Und weiter in Kapitel 4, in Vers 6, ist Gott wieder derjenige, der es in den Herzen hat Licht werden lassen, damit wir mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu erleuchtet werden. Nun, wir haben darüber gesprochen, dass wir die Herrlichkeit Gottes sehen können. Sie ist noch nicht absolut perfekt, aber wir können dennoch die Schönheit der Herrlichkeit Gottes sehen in Jesu Angesicht. Eines Tages, wenn der vollkommene Zustand, der Endzustand da sein werden, werden wir ihn klar sehen von Angesicht zu Angesicht. Das haben wir noch nicht erreicht. Aber schon jetzt dürfen wir viel mehr sehen als das, was die alttestamentlichen Heiligen sehen konnten. Wir dürfen Jesus Christus klar sehen und darin Gottes Herrlichkeit geoffenbart. Wir betrachten also hier die Herrlichkeit Gottes im Spiegel, der das Angesicht Jesu ist, und der uns in den Seiten der Schrift wiedergespiegelt wird. Das Angesicht Jesu betrachten ist ein absolut grundlegendes Konzept für das gesamte christliche Leben. Wir haben die verschiedenen Aspekte der Betrachtung uns angeschaut und festgestellt, dass der Blick in das Angesicht Jesu zunächst einmal eine klarstellende Betrachtung ist. Und zwar weist Vers 18 darauf hin, wir haben ein unverhülltes Gesicht und sehen die Herrlichkeit Gottes deutlich offenbart in Jesus Christus. Seine Attribute werden in Christus deutlich und geben uns Zuversicht, Hoffnung und Mut. Zweitens ist es eine verwandelnde Betrachtung. Das haben wir in Vers 18 gesehen. Während wir in das unverhüllte Angesicht Jesu Christi schauen, werden wir in sein Ebenbild verwandelt. Wir werden wie er. Und drittens ist es, wie wir gesehen haben, eine stärkende Betrachtung. Vers 1 besagt, darum lassen wir uns nicht entmutigen. Mit anderen Worten ist die Betrachtung des Angesichts Jesu so ermutigend und ein so herrliches Privileg, dass euch nichts veranlassen könnte, den Mut zu verlieren. Paulus sagt, es ist mir unmöglich, all dem Druck nachzugeben, all den Schwierigkeiten des Lebens, wenn ich ein solches Privileg habe. Und viertens haben wir gesagt, es ist eine reinigende Betrachtung. In Vers 2 sagt Paulus, wir lehnen die schändlichen Heimlichkeiten ab. Das sind die heimlichen Sünden unseres Lebens, die wegen ihrer Schande verborgen waren. Jetzt, da wir in das Angesicht Jesu schauen, haben wir diese Art von verdeckter Verdorbenheit abgelegt. Das heißt nicht, dass sie nicht wiederkehren, aber wir distanzieren uns davon und wir haben eine Richtung, die sagt, wir leben Heiligkeit. Diese schändlichen Heimlichkeiten sind charakteristisch für nicht wiedergeborene Menschen. Und er sagt, wir gehen nicht mit Hinterlist um. Wir sind keine Heuchler und täuschen auch niemanden. Und Paulus sagt, wenn ihr das Angesicht Jesu betrachtet, läutert, das heißt, reinigt er euch, weil ihr die Heiligkeit Gottes offenbart seht. Und wer immer die Heiligkeit Gottes offenbart sieht, der wird sich seiner eigenen Sünde bewusst. So war es bei Jesaja. Ihr erinnert euch vielleicht, dass er die Herrlichkeit und die Heiligkeit Gottes sah in Jesaja Kapitel 6 und in Vers 3 die Engel heilig, heilig, heilig sagen hörte. Ja, er hörte die Engel dort und er wusste sofort, dass er sich in der Gegenwart eines heiligen Gottes befand. Welcher Tatsache war er sich sofort bewusst? Er sagte, Vers 5, ich bin ein Mann von unreinen Lippen. Und damit beteuerte, dass er ein Sünder sei. Warum würde er so das ausdrücken? Warum sagt jemand, ich bin ein Mann unreiner Lippen? Weil es der Mund ist, durch den das Herz spricht. Seine Sünde offenbarte sich in dem, was er sagte, und er konnte seine eigene Sündhaftigkeit in diesem Moment sehr klar sehen. So wie wir das sehen können, wenn wir zum Wort Gottes kommen und in das Angesicht Jesu Christi schauen, sehen wir, wer wir eigentlich sind. Wenn ihr euch in der Gegenwart eines heiligen Gottes befindet, dann werdet ihr euch eurer Sünde bewusst. Und wann immer ihr in das Angesicht Jesu schaut, wird die Sünde unter dem Suchscheinwerfer seines Blickes offenbar. Jeder Blick in das Angesicht Jesu ist überführend, ist reinigend, ist läuternd. Und das ist, was er hier sagt. Als ich auf der Straße nach Damaskus in das Angesicht Jesu blickte, habe ich mich von diesem Zeitpunkt, von dem heimlichen Leben der Sünde und der hinterlistigen, trügerischen Art meines verdorbenen Herzens losgesagt. Von dem Moment wollte er nichts mehr damit zu tun haben. Jemand, der in das Angesicht Jesu blickt, hasst die Sünde. Und das trifft auch während des Prozesses der Heiligung zu. Wie hassen wir unsere Sünde? Ist es nicht so? Ja, obwohl sie uns immer wieder umstrickt und umstricken will, wir hassen diese Sünde. Ja, deshalb sage ich immer, oh, Herr, komme bald, ja, damit wir unsere Sünde endlich loswerden können. Aber wenn eine Person Sünde in ihrem Leben dulden kann, dann pflegt diese Person nicht den Blick in das Angesicht Jesu Christi. Wenn wir ständig in sein Angesicht schauen, empfinden wir die Sünde als etwas sehr, sehr Hässliches. Und Sünde ist hässlich. Aber fünftens haben wir gesagt, dass der Blick in das Angesicht Jesu eine wahrheitsliebende Betrachtung ist. Wenn ihr in das Angesicht Jesu blickt, ja, dann blickt ihr die Wahrheit an und die Wahrheit wird euch anziehen. Paulus sagt hier, dass er sich von gewissen Dingen losgesagt hat. Und eines davon war die Verfälschung des Wortes Gottes. Er würde nicht tun, was die falschen Apostel und die falschen Lehrer taten, nämlich Menschen manipulieren, indem sie die Schrift missbrauchten, wie wir in 2,17 lesen. Paulus dagegen wandte sich davon ab und er wandte sich der Offenbarung der Wahrheit zu. Ein Merkmal einer Person, die wirklich in das Angesicht Jesu schaut, ist die Wahrheitsliebe. Nun, es ist unverständlich, dass einige Menschen die Wahrheit nicht leidenschaftlich lieben. Ich kann das manchmal nicht begreifen. Die einzige Antwort und Erklärung dafür ist, dass sie Christus offensichtlich nicht sehr nahe stehen. Denn wenn ihr in das Angesicht Jesu schaut, der die Wahrheit ist, werdet ihr auch die Wahrheit lieben. Ich danke dem Herrn, dass ich schon das früh in meinem Leben tun durfte und damit begann, die Schrift zu forschen Und zwar aus Interesse daraus, die Wahrheit zu verstehen. Ich habe mir immer gedacht, ich muss das verstehen, was da steht. Ja, das habe ich zwar nicht verbal so ausgedrückt, aber ich hatte einfach das Interesse, die Wahrheit kennenzulernen. Wollte wissen, was Texte bedeuten, und das ließ mich Gott schon früh in meiner Kindheit tun. Ich erinnere mich, 1972 bekam ich meine tolle Bibel mit Ledereinband, und das ist alles bunt angestrichen, und ich habe gelesen, und ich wollte immer mehr wissen, weil ich die Wahrheit liebte. Ich hatte allerdings niemals den Wunsch zu predigen. Ja, das hatte ich nie im Hinterkopf. Ich wurde einfach von diesem Wunsch getrieben, die Wahrheit zu kennen, zu wissen, was da steht. Aber dabei habe ich nie an das Predigen gedacht. Ich konnte nicht einmal vor Menschen stehen. Ich weiß noch, das war ein großes Desaster in der 10. Klasse, als ich ein Referat halten musste. Da war ich fast versunken. Mir schlotterten die Knie wie sonst irgendwas. Ich konnte nicht reden. Die Berufung zum Prediger kam erst später, vor genau 25 Jahren, als ich die Liebe zur Predigt entdeckte. Ich hatte keine Ahnung davon, wie viel Arbeit das noch in meinem Leben bedeuten würde. Bis zum heutigen Tag ist das Predigen und die damit verbundene Vorbereitung harte Arbeit. Man denkt das vielleicht nicht, aber es ist tatsächlich so. Der Spaß liegt in der Leidenschaft der Entdeckung biblischer Wahrheiten, ja, das alles auszugraben. Aber die Arbeit liegt darin, dann alle Daten zusammenzufassen, sodass sie dann euch gegenüber auch noch Sinn machen und kommuniziert werden können, ja, dass es verständlich wird. Ja, darin zu wühlen, das macht Wahnsinn Spaß. Und dann kommt die harte Arbeit, das alles zusammenzustellen. Aber ich liebe die Wahrheit. Und sicherlich braucht nicht jeder in dieser Beziehung so fanatisch zu sein, wie wir es als Hirten der Bibelgemeinde Berlin sind. Das hängt alles von der individuellen Begabung ab, was Gott auch im Einzelnen für uns geplant hat und wie er mich und euch motiviert. Trotzdem ist es unverständlich, wie ein Gläubiger nicht daran interessiert sein kann, die Wahrheit zu erfahren. Das verstehe ich immer nicht. Ich kann in so einem Fall nur vermuten, dass er nicht in das Angesicht Jesu schaut, weil das eben ein wahrheitsliebender Blick ist, eine wahrheitsliebende Betrachtung. Wenn ihr in sein Angesicht schaut, dann werdet ihr darin eine Liebe zur Wahrheit finden. Denn er ist die Wahrheit in Person. Die Wahrheit nimmt gewaltige Proportionen an. Wenn ich dann manchmal Diener Gottes oder Prediger oder Leiter von irgendwelchen Missionswerken sehe, die wenig Zeit mit dem Studium der Schrift verbringen, muss ich einfach schlussfolgern, dass sie an der Bibel und an Gott nicht interessiert sind. Sie machen das einfach nebenbei und oh, ich habe hier noch eine Bibel und es wird behandelt wie so ein sonst irgendwas, aber es wird nicht darin geforscht. Wenn ich jemanden sehe, der mit einem minimalen Verständnis von Gottes Wort zufrieden ist, dann ist das bestenfalls geistlicher Verrat. Das ist eine geistliche Frage. Es gibt auch immer wieder Menschen, die manchmal in unsere Gemeinde kommen und dann mal wieder nicht kommen. Und ich habe gerade erst mit jemandem gesprochen, der gesagt hat, ach, ich glaube, ich gehe mal wieder woanders hin, aber ich komme bestimmt mal wieder. Ja, das kann ich nicht, ich kann es nicht verstehen. Na gut, sicherlich können euch die Predigten vielleicht nicht gefallen, aber ist es nur die Wahrheit, die hier verkündet wird? Und wenn jemand sagt, ich gehe mal woanders hin, komm mal wieder, wenn ich Lust habe, ist das einfach ein Zeugnis dafür, dass er nicht interessiert ist an der Wahrheit? Sehr merkwürdig. Diese Handlungen sind quasi das geistliche Thermometer eines Menschen. Wenn euch die Wahrheit nicht so wichtig ist, dann sagt das etwas über die Sorgfalt aus, mit der ihr nach dem Angesicht Christi strebt. Und wenn ihr in sein Angesicht schaut, werdet ihr die Wahrheit leidenschaftlich lieben. Ich verstehe deshalb Menschen nur schwer, wenn sie der Wahrheit nicht ergeben sind. Nun, lasst uns zu unserem heutigen Text kommen. Das ist der Vers 3 in Kapitel 4. Das ist unser sechster Punkt und da haben wir aufgehört. Vers 3, ich lese das nochmal. Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen. Und in dieser Aussage steckt so eine Menge drin. Ja? Hört einmal gut zu. Der sechste Punkt ist, dass der Blick in das Angesicht Jesu eine einschränkende Betrachtung ist. Eine einschränkende Betrachtung. Es ist wahr, nicht bei jedem Menschen wurde der Schleier gelüftet. Nicht alle können sehen, umso mehr Grund, dankbar zu sein. Nicht jeder hat das Privileg, in das Angesicht Jesu zu schauen. Ihr wisst das, der Großteil der Welt hat dieses Vorrecht nicht. Ganz so einfach ist das. Warum? Der Weg des Christen ist ein schmaler Weg. Und es gibt nur wenige, die ihn finden. Das sagt die Schrift selbst, oder? Vielleicht fragt ihr euch jetzt, warum bringt Paulus das überhaupt zur Sprache? Nun hört mal gut zu. Es ist wichtig, daran zu denken, dass Paulus von falschen Aposteln in Korinth kritisiert wurde. Und eines der Dinge, für die sie ihn kritisierten, war, dass er bei jedem aneckte. Ja, egal wohin kam. Ihre Kritik an Paulus hörte sich vielleicht in etwa so an. Paulus, du erregst wirklich das Missfallen der Menschen. Du bist zu schlicht. Du bist zu geradlinig. Deine Botschaft ist zu unverblümt. Deine Betonung liegt zu sehr auf dem Kreuz. Aber er begegnet was? Ich verkündige Christus als den Gekreuzigten. Und ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen als nur Christus, und zwar als Gekreuzigten. 1. Korinther Kapitel 2 sagt er, seht, ich habe keine andere Botschaft. Ich komme nicht mit Worten menschlicher Weisheit zu euch. Ich komme nicht mit hervorragender Rede zu euch, als begabter Redner, mit irgendeiner besonderen Redekunst. Ich verkündige die einfache, die geradlinige Botschaft von Jesus Christus am Kreuz. Und es ist eine Botschaft der Sünde und der Buße und des Gerichts und des Heils. Und es ist eine sehr geradlinige Botschaft. Aber seine Kritiker wendeten ein, verstehst du nicht, Paulus, du schreckst nur die Menschen ab. Natürlich gibt es eine Gruppe von Menschen, die zu dir kommen und glauben. Aber schau mal, der Großteil der Stadt in Korinth hat dich abgelehnt. So ging das. Und sieh dich einmal selbst an. Paulus, in jeder Stadt, in die du gehst, musst du zunächst erst einmal herausfinden, wie das Gefängnis von innen aussieht. Nicht das Hotel. Jeder steckt dich erstmal ins Gefängnis. Du wirst nie in ein Hotel kommen. Sobald du zur Synagoge gehst, werden sie dich verachten und hassen. Und wenn du die Synagoge verlässt und bei den Heiden predigst, werden sie dich genauso verachten. Und sie werden dich nicht leiden können. Paulus, irgendwas stimmt mit deiner Methodik einfach nicht. Du bist einfach nicht effektiv. So musste er sich das anhören. Sie glaubten einfach, dass seine Verkündigung des Evangeliums zu anstößig und nicht effektiv war. Er hatte eben keine gute Strategie. Er verärgere die Menschen nur und brächte ihre Feindlichkeit und Erbitterung an die Oberfläche. Nun, manchmal versuchten sie ihn sogar zu töten, ihn zu steinigen und ihn auszupeitschen und mit Stöcken zu schlagen, ihn ins Gefängnis zu werfen und sogar in hölzerne Fußblöcke zu legen. Nun, manchmal wurde er durch die Gnade Gottes von all dem erlöst, aber wenn er in die Städte ging, gab es normalerweise Aufstände. Aufstände, die ganze Städte in Aufruhr brachten. Ja, wir kennen das aus der Apostelgeschichte. Paulus stand ganz klar für eine geradlinige Botschaft. Und er kam direkt zur Sache, zur Sünde, Buße, zum Gericht. Und er betonte das Kreuz, die Vergebung und er sprach über den Himmel. Und diese Leute sagten, guck doch mal, es ist nicht effektiv, das einzusetzen. Guck dir doch mal die feindliche Einstellung an. Du bringst das Christentum total in Verruf. Die Menschen denken, Christen seien tatsächlich irgendwelche lieblosen, anstößigen Menschen. Weißt du, irgendwie müssen wir den Paulus stoppen und die ganze Sache irgendwie so ein bisschen abmildern. Und wir? Wir stehen heutzutage genau diesen Dingen gegenüber. Paulus ließ sich von all dem nicht beirren und antwortete darauf wie folgt. Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen. Es ist nicht die Schuld des Predigers und es liegt auch nicht an der Botschaft, sondern es liegt an den Menschen. Und wir haben heute zeitgenössische Kritiker, die sagen, wir dürfen nicht zu anstößig sein, wir müssen ein bisschen raffinierter sein und klüger und wir können nicht so einfach damit umgehen und einfach von der Hölle sprechen und Verdammnis und das Gericht und die Sünde und die Buße und das Kreuz predigen. Das geht heute nicht mehr so. Und diese Kritiker sind sehr, sehr erfolgreich, scheinbar zumindest. Verkündigen des Wortes ersetzen sie mit allen möglichen Dingen in der Gemeinde. Ist das nicht so? Und sie sind dabei, menschlich gesehen, erfolgreich. Roy Clements, Pastor einer Gemeinde in Cambridge, England, schreibt Folgendes, Zitat, ein Prediger ist ein Herold. Ein Herold ist ein Ausrufer oder ein Verkündiger. Und ein Herold ist jemand, der genau in eine Richtung kommuniziert. Er führt kein Gespräch. Er verkündet eine Botschaft, die er empfangen hat. Und wenn unsere Kommunikationsexperten recht haben, verändern Ankündigungen niemanden. Dann fragt und antwortet Clemens, wo steckt der Fehler in Ihrer Argumentation? Er liegt in Ihrer Theologie. Denn Menschen, die so argumentieren, nehmen an, hört mal gut zu, dass christliches Predigen einer Marketingübung entspricht. Ihr habt euer Produkt, das Evangelium, ihr habt eure Verbraucher, die Menschen, und der Prediger ist der Verkäufer. Es ist sein Job, den Widerstand der Verbraucher zu überwinden und die Menschen zum Kauf zu überreden. Clemens fährt fort. Laut Paulus gibt es nur einen sehr einfachen, aber überwältigenden Grund, warum dies eine schlechte Analogie ist. Und das ist folgender. Der Prediger überwindet den Widerstand der Verbraucher nicht. Das kann er nicht. Das kann er nicht. Der Widerstand der Verbraucher ist viel zu groß, als dass ihn irgendein Prediger überwinden könnte. Und dann schreibt er, alles, was der Prediger tut, ist, diesen Widerstand offen zu legen. Der Prediger, schreibt Clemens, er rettet niemanden. Evangelisation muss Verkündigung sein, nicht weil es ein Marketingkonzept ist, sondern weil die Verkündigung ein Sakrament göttlicher Souveränität ist. Zitat Ende. Ein wunderbares Zitat, eine großartige Aussage. Nun, was sagt uns all das? Es sagt uns, dass das Evangelium nicht ein Produkt ist, dass ich als Prediger kein Verkäufer bin und dass ihr als Zuhörer keine Verbraucher seid. Ich bin ein Prediger, weil mich die Bibel dazu auffordert und ich predige die Bibel, weil das die Botschaft ist, die mir zur Verkündigung gegeben wurde. Das ist der Grund. Und es gibt nichts, was ich aus eigener Kraft bewirken kann. Sei es durch meine Überredungskunst, worin auch immer meine Kraft bestehen mag, meine rhetorischen Gaben, die Intensität, mit der ich predige, nichts, das euch in irgendeiner Art und Weise oder Gestalt von den Fesseln der Sünde lösen wird. Ich kann euch nicht überreden. Ich kann den Widerstand des, in Anführungsstrichen, Verbrauchers nicht überwinden. Wisst ihr warum? Der Mensch ist tot in seinen Übertretungen. Und er ist blind. Und ich kann nichts daran ändern. Zudem versteht der natürliche Mensch nicht, was von Gott kommt. Es ist ihm eine Torheit. Sogar die Verkündigung des Kreuzes ist denen, die verloren gehen, was? Eine Torheit. Und ich kann nichts daran ändern. Ich bin nur ein Mensch. Aber wisst ihr, was ich tun kann? Ich kann den Widerstand der Verbraucher in Anführungsstrichen an die Oberfläche bringen. Wisst ihr, nicht einmal ihr seid euch vielleicht bewusst, dass ihr diesen Widerstand habt, bis ihr hier in die Gemeinde kommt. Und ich ziele darauf ab, dass der sündige Zuhörer zu sich selbst sagt, das mag ich nicht. Da, was ich da höre, das mag ich überhaupt nicht. Und wenn er sich dann seines Widerstandes bewusst wird, dann ist das der Weg der Überführung, oder? Und die zweite Sache, die ich tun kann, nachdem ich den Widerstand an die Oberfläche gebracht habe, ist, die Fakten des Evangeliums zu präsentieren. Und wenn der Geist Gottes sich entscheidet, die Überführung der Sünde und die Wahrheit des Evangeliums zu nehmen und als ein souveränes Werk zu erneuern, dann hat das Sakrament der Predigt seinen Zweck erfüllt. Und das sagt Paulus hier. Und das ist absolut richtig. Selbst wenn ihr Christen seid, will ich, dass ihr in die Gemeinde kommt und ich will Dinge sagen, die euch veranlassen zu sagen, das mag ich nicht. Warum bin ich bloß gekommen? Ja? Kennt ihr das manchmal? Dass ihr hier sitzt und denkt, das will ich nicht hören. Mir gefällt nicht, was er gerade gesagt hat. Aber das ist unser Ziel. Und ihr sagt das, weil ihr die Bedrohung eurer Sünde durch die Wahrheit nicht mögt. Das ist ganz normal. Das ist ein Dienst, den ich euch und mir selbst auch erweisen muss. Wenn ihr denkt, dass ihr dabei schlecht abschneidet, dann müsst ihr noch einmal denken. Ich musste schließlich dies hier alles vorbereiten. Ratet mal, wie oft ich überführt werde, wenn ich jedes Mal den Text so intensiv vorbereite. Ich muss all dies viel mehr durcharbeiten als ihr und dann muss ich jedem Wort zuhören, das ich sage, während ihr zwischendurch abdriftet mit euren Gedanken und sonst wohin geht. Ja, macht mir nichts vor, ich weiß es ganz genau. Das tut ihr. Warum denkt ihr, dass in den Predigten so lange Wiederholungen eingebaut sind? Weil ihr zwischendurch immer abdriftet. Ich weiß das doch selber, wenn man da sitzt. Der Gedanke, dass Klugheit, ja, dass Klugheit oder Methodik oder Technik die Fesseln der Sünde lösen und den Sünder retten können, würde nichts anderes tun, als den Prediger zu erhöhen und einen Helden aus ihm zu machen. Und das sind wir nicht. Ihr könnt euch nicht selbst erretten und ich kann es auch nicht. Und ich verkaufe euch auch nicht das Evangelium, nicht wie irgendein Verkäufer, der in dem, was er verkauft, gerissen genug ist, um euch zum Kauf zu motivieren. Ich kann nur zwei Dinge tun. Ich kann euren Widerstand in die Oberfläche bringen, indem ich euch die Wahrheit bringe, um euch zu überführen. Und dann kann ich euch die Wahrheit bringen, durch die Gott euer Herz selbst verändern kann. Das ist Heiligung. Aber nur Gott allein kann diese Veränderung bewirken. Manchmal sagen Menschen, ja, ich muss mich ändern, ich muss mich verändern. Nein, Gott verändert dich durch sein Wort. Das ist der Zweck. Und deshalb predigen wir das Wort Gottes. So viel moderne Evangelisation beruht auf dem heretischen Gedanken, dass jeder das Evangelium annehmen kann und wird, wenn es nur clever genug präsentiert wird. Leute, das ist nicht wahr. Das ist eine glatte Irrlehre. Das Wort des Kreuzes ist jenen, die verloren gehen, was? Es ist Torheit. Und es wird immer Torheit bleiben, sofern sie nicht diejenigen sind, die von Gott errettet werden und für die es dann die Macht Gottes ist. Und so gibt es also einen massiven, theologisch-biblischen Fehler im Fundament der zeitgenössischen Evangelisation. Ein Missverständnis im vollen Maße. Ich kann niemanden retten. Und das ist vielleicht nicht so überraschend, aber selbst der größte Redner auf der Welt könnte niemanden retten. Ihr denkt, naja, dass der Bäuchmann das nicht kann, das verstehen wir ja auch. Aber selbst der größte Redner auf dieser Welt könnte niemanden retten, der überzeugendste Redner könnte niemanden retten. Nur Gott rettet. Titus Kapitel 3, Verse 4 bis 7, vernehmen wir diese Tatsache sehr deutlich. Gott hat uns gerettet. Er allein kann retten. Ich kann lediglich die Wahrheit gegen den Sünder anführen, damit sie seinen Widerstand an die Oberfläche bringt. Und er muss sich damit auseinandersetzen und ich kann ihm dann die Wahrheit der Botschaft von Gerechtigkeit und Heiligung und Wiederherstellung und all diesen Dingen bringen, damit der Geist Gottes das in seinem Leben umsetzen kann. Das ist es. Genau so funktioniert es. Hört mir noch einmal gut zu, falls ihr wieder abgedriftet seid, nur kann ja sein. Ne? Alles, was von einem Prediger verlangt wird, ist Klarheit. Wir sind nicht dazu berufen, Menschen dazu zu überreden, unseren klugen, innovativen Reden zu folgen. Wir überzeugen sie einfach von der Wahrheit. Wir stellen die Wahrheit einfach klar. Und dann treten wir beiseite und dann lassen wir einen souveränen Gott blinde Augen öffnen. Das ist sein Werk. Und er tut es, wie er es für angebracht hält. Und sogar als Gläubiger besteht meine Aufgabe darin, euch die Wahrheit über jede beliebige Frage des Lebens zu bringen, damit der Geist Gottes diese Wahrheit beleben in euer Herz bewirken kann, was er beabsichtigt. Wenn ich erst einmal von der Wahrheit abweiche, habe ich diesen Prozess in Wirklichkeit verdreht. Und wenn Menschen erweckt werden, wenn sie errettet werden, wird die Wahrheit die Macht Gottes sein. Wenn sie verloren geht, wird die Wahrheit ihnen eine Torheit und verhüllt sein und sie werden sie nicht sehen. Wisst ihr, was das uns sagt? Das ist eine sehr wichtige Wahrheit. Es sagt uns, dass es nicht um die Fähigkeiten des Predigers geht oder des Zeugen geht, sondern um den Zustand des Hörers. Und ich höre manchmal Leute sagen, oh, ich kann kein Zeugnis ablegen. Ich weiß ja nicht so viel über Gott. Leute, das ist völlig egal, wie viel ihr wisst. Gott kann jede einfache Präsentation des Evangeliums, die dieses Evangelium klar macht, nutzen. Ist es nicht so? Der demütigste Prediger, der die demütigste Botschaft vor nur 10 Leuten predigt, so ähnlich wie bei uns, naja, wird von Gott genutzt werden, wenn das die Wahrheit ist. Und der demütigste Christ mit der einfachsten, klaren Erkenntnis des Evangeliums, der diesem einen Freund oder einen Mitarbeiter oder einen Verwandten präsentiert, den er trifft, kann von Gott auf beeindruckendste Art und Weise gebraucht werden. Und als ein Instrument eingesetzt werden, dass diese Person erlöst wird. Warum? Weil Gott lediglich die Wahrheit verlangt. Mehr will er nicht. Es geht nicht um die Klugheit desjenigen, der das Evangelium präsentiert. Lass uns Vers 3 noch einmal anschauen, ein paar weitere Gedanken verfolgen. Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, seht ihr, sie sagten, oh Paulus, merkst du nicht, dass niemand das akzeptiert und niemand dabei zuhört? Und er sagt, wisst ihr was? Wenn es verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen. Es ist ihr Problem. Und sie sagten, nun Paulus, du bist nicht relevant, du bist überholt und deshalb wird das Evangelium von Menschen verschmäht. Und lest einmal Apostelgeschichte, sie hatten recht. Es wurde ganz ohne Frage verschmäht, aber Paulus sagt, es liegt nicht an einem Manko des Predigers oder der Botschaft, verändert die Botschaft nicht und hört nicht auf zu predigen. Es ist, was Gott bestimmt hat, dass er durch die Verkündigung des Kreuzes diese törichte Verkündigung, ja, dass er dadurch erretten würde. Und er würde durch ein einfaches Zeugnis über das Evangelium retten. Das Problem liegt nicht in der Botschaft gegründet, und auch nicht im Boten. Das Problem liegt beim Hörer. Und die beste Illustration dafür, um das zu verdeutlichen, finden wir im Neuen Testament in dem Gleichnis vom Sämann. Matthäus Kapitel 13, das Gleichnis vom Sämann. Erinnert ihr euch, dass es 4 Arten von Böden gab bei diesem Gleichnis, Matthäus 13? Es gab den harten Boden am Weg, den dornigen Boden, den felsigen Boden und dann den guten Boden. Stimmt's? Okay, Matthäus 13. Und so ging der Sämann aus, um zu sehen, und er streute seinen Samen aus. Einige davon landeten auf dem Weg, und dessen harten Boden sie nicht durchdringen konnten, diese kleinen Samen, sodass die Vögel sie holten und schwupps waren sie weg und es konnte nichts wachsen, aus vorbei. Manche Samen landeten auf dornigen Boden und das Unkraut wuchs dort und überwucherte somit auch den guten Samen und was daraus entstand und er drückte es und schwupps. Weg war es. Manche Samen landeten auf dem felsigen Boden und ihr wisst auch, das kam sofort hoch und was kam dann? Dann kam die Sonne und es konnte keine Wurzeln gründen und schwupps war es weg. Es konnte nichts wachsen. Manche Samen fielen und fallen heute noch auf guten Boden und wachsen. Was haben wir da? Menschen streuen den Samen des Evangeliums aus und hier geht es darum, dass es zu einer Bekehrung kommt, wenn diese Samen auf den guten Boden treffen. Hier steht nichts über die Fähigkeit des Sämanns, oder? Steht da irgendwas über den Sämann, dass er irgendwelche besondere Fähigkeiten hatte? Nein. Hier steht nichts über den Samen. Es geht nur um den Boden. Roy Clements hat dazu etwas sehr Interessantes gesagt. Hier ist das, was er schreibt, Zitat. Es ist so ein wichtiger Punkt. Jesus hat diesen Punkt ebenfalls im Gleichnis des Sämanns gemacht. Ein Mann ging aus und streute Samen aus, sagte Jesus. Einige fielen auf den Weg, andere auf die Steine, manche zwischen das Unkraut und wieder andere auf guten Boden. Beachtet, wie er seine Geschichte strukturiert. Ein Sämann, vier Böden. Achtet auf Folgendes. Das Aussehen des Samens offenbart Unterschiede in der Empfänglichkeit des Bodens. Das könnt ihr sehen, oder? Das versteht ihr auch. Er sagt weiter. Aber wenn unsere modernen Experten dieses Gleichnis erzählen sollten, würden sie das anders tun. Clemens sagt dazu Folgendes. Der Boden wäre dann homogen. Es gäbe vier verschiedene Seemänner. Der erste Seemann hätte eine bestimmte evangelistische Technik, die aber schlecht wäre. Der zweite Seemann würde seine Methode benutzen, aber sie würde ebenfalls nicht so richtig funktionieren. Der dritte Seemann würde seinen eigenen evangelistischen Stil einsetzen, aber leider hatte die auch sehr wenig Kraft und sie würde auch nichts nützen. Und schließlich gäbe es den vierten Seemann, der die richtige Technik, die richtige Methodik einsetzte. Und nur er allein würde ernten können. Nun, das ist das Gleichnis in der Version der modernen Gemeindewachstumsbewegung, aber es ist keine biblische Version. Es ist nicht die Technik des Seemanns, die hier das Problem ist. Es ist der Zustand des was? Des Bodens. Und nur Gott befasst sich mit dem Boden und nur Gott kann das Herz pflügen und das Herz reinigen. Versteht ihr das? Alles, was ich tun kann, ist die Wahrheit zu predigen, die den Widerstand des Verbrauchers in Anführungsstrichen an die Oberfläche bringt, diesen das Ausmaß seines Widerstandes zu zeigen und den Geist Gottes dies einsetzen zu lassen, um das Herz des Verbrauchers zu überführen und ihm dann die Wahrheit klar zu präsentieren, damit er sich unter der Macht Gottes auf dem Weg der Gerechtigkeit überhaupt voran bewegen kann. Das ist bei der Bekehrung und im Prozess der Heiligung derselbe Prozess im Leben eines Christen. Der Fehler steckt nicht in dem, was wir hier haben. Er steckt nicht in der Botschaft. Er steckt nicht in der Botschaft und er steckt auch nicht in dem Mittel zu ihrer Kommunikation, das ist die Predigt. Ich möchte das mal illustrieren. Wenn man jemanden zu einem Konzert zu Bach mitnehme, bei dem ein großartiges Kammerorchester die besten Kompositionen von Bach spielte, und man nehme eine Person mit und sie würde sich alles das anhören und nachdem auf dem Weg nach draußen würdest du fragen, nun, was hältst du davon? Und er würde antworten, naja, nicht so toll, da stecken ja keine besonderen Fähigkeiten dahinter, weder in der Komposition noch in der Darbietung, das hat mich überhaupt nicht beeindruckt. Mir persönlich ist die Musik der Black Thrash Metal Band Disaster lieber und der Rolling Stones oder was auch immer. Und du würdest mit Entsetzen erinnern, wie bitte, was? Und du wüsstest, dass das keine Aussage über Bach wäre. Es würde etwas über diesen Kerl aussagen, der so etwas gesagt hat, oder? Was für ein Typ würde das sagen? Jemand, der nicht würdigt, was gewürdigt werden sollte. Das Problem liegt nun bei der Musik, kann das manchmal Geschmackssache sein, aber wenn ihr dann diesen Typen auch noch in eine unglaubliche Gemäldeausstellung des Louvre führt, die einfach überwältigend ist, und er dann sagt, naja, das ist wirklich nicht mein Ding, ich bevorzuge japanische Comics, Mangas und was auch immer, mehr Kreativität, und du sagst, nun, dir gefällt die Kunst nicht wirklich, ich nehme einfach eine Sprühdose und werde die Bilder so verändern, dass sie dir gefallen, okay? Und hoffentlich würdet ihr nicht auf einem Rembrandt herumsprühen. Ganz ehrlich, würdet ihr sicherlich schlussfolgern. Nun, dieser Typ hat keinen Sinn für so etwas. Er ist ein Narr, stimmt's? Und dasselbe gilt in Bezug auf das Evangelium. Ihr sagt ja auch nicht, die Welt ist voller Narren, also lasst uns alle wie Narren handeln, oder? Das Problem liegt nicht bei der Botschaft und nicht beim Überbringer der Botschaft, sondern beim Zuhörer. Und sofern Gott nicht, wie wir in Vers 6 lesen, dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, als er die Welt erschuf, sofern eben dieser Gott es nicht auch in unserem Herzen Licht werden lässt, damit wir erleuchtet werden mit Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu, wird diese Person niemals sehen. Stimmt's? Wenn Gott es nicht tut, werden wir niemals sehen. Es ist alles sein Werk. Das Evangelium steht hier nicht vor Gericht, nicht zur Debatte, ebenso wenig, obwohl es ein bisschen mit Geschmack zu tun hat, wie die Schönheit der Musik und der Kunst nicht zur Debatte stehen. Oder auch das Predigen steht nicht zur Debatte. Paulus sagt, dass das Evangelium ihnen verhüllt ist, weil es in ihnen verhüllt ist. Und es ist verhüllt, weil sie verloren gehen. Ganz richtig, sie gehen verloren. Sie bewegen sich auf ihr unaufhaltsames Verderben zu, was lediglich eine Art ist, ihre Gefallenheit, ihr Todsein, ihre geistliche Blindheit zu definieren. Sie verstehen die Dinge, die von Gott kamen, nicht. Sie waren ihnen Torheit. Lies es einmal nach, 1. Korinther Kapitel 2 und Vers 14. Die Sonne scheint jedoch nicht weniger hell, nur weil blinde Menschen sie nicht sehen können, oder? Und die Musik ist nicht weniger schön, weil taube Menschen sie nicht hören können. Sünder sind verhüllt und sie befinden sich auf der Straße zur Verdammnis. Und ihr könnt sie nicht zum Christentum erziehen. Ihr könnt sie nicht mal mit logischen Argumenten zum Christentum bringen. Durch irgendwelche Überzeugungskünste, wir können sie nicht zum Christsein bringen. Nicht durch irgendeine Zeremonie des Besprinkelns mit Wasser oder sonst irgendein anderes religiöses Ritual. Das können wir nicht. Das Problem der Blindheit geht so tief, dass nur Gott es verbannen kann. Das müssen wir begreifen. Nur Gott kann es. Und er hat sich entschieden, die Blindheit durch die Verkündigung der Wahrheit zu vertreiben. In Römer 10 lesen wir, dass Glauben durch das Hören einer Botschaft kommt. Und wenn sie auf das Evangelium nicht reagieren, dann ändert nicht das Evangelium, sondern dann erkennt, dass es einen Grund für ihre Blindheit gibt. Die billigen Hausierer, die das Wort Gottes mit ihren angeblich heimlichen Kenntnissen und ihrer raffinierten Manipulation verfälschen, und die klare Schlichtheit der Verkündigung von Paulus verspotten, konnten diesen zugrunde gehen, kein Einhalt gebieten. Nur Gott kann das. Und wenn ihr in das Angesicht Jesu blickt, werdet ihr sehen, nur um diesen Punkt noch zusammenzufassen, dass es sich um eine einschränkende Betrachtung handelt. Ist die einzige Art und Weise, wie ihr oder irgendjemand sonst jemals in der Lage sein wird, in das Angesicht von Jesus zu schauen, ist, wenn sie auf das reine, unverfälschte Evangelium reagieren. Sonst können wir nicht in das Angesicht Gottes schauen. Daraus müsst ihr also schlussfolgern, wenn ich aufrichtig in das Angesicht Christi schaue, wird mein Leben einschränkend sein. Es wird auf die Verkündigung eben jener Wahrheit beschränkt sein, die mir dieses Privileg gegeben hat, oder? Das ist eine sehr einschränkende Sache. Ich nehme an, ich könnte viele Dinge tun. Gelegentlich habe ich in meiner Zeit als Verkündiger Verbesserungsvorschläge von meinen Zuhörern erhalten. Keine Angst, da kommen so viele sind von euch nicht dabei. Ich erinnere mich daran, dass jemand einmal zu mir kam und mir empfahl, meine Meinung zu politischen Dingen in dieser Welt in das Predigen einzubauen und meine Meinung so kundzutun. Ihr wisst ganz genau, wie unwichtig es ist, die Meinung eurer Hirten zu hören. Wir stehen hier nicht, um unsere Meinung zu predigen. Ich sage das immer wieder. Ich bin nicht hier, um meine Meinung zu äußern. Es geht nicht darum, was der Borchmann denkt oder ein Grosjean denkt. Darum geht es nicht. Ich habe einen sehr schmalen Bereich, den ich in dieser Welt versuche auszufüllen. Und dieser Bereich ist sehr eingeschränkt. Ich bin dafür verantwortlich, einfach die Wahrheit Gottes zu sprechen, damit Gott seine Ziele durch seine Wahrheit erreichen kann. Und das ist alles. Mehr nicht. So einfach ist es. Und wenn ihr in das Angesicht von Jesus blickt, dann ist es ein sehr einschränkender Blick. Ihr erkennt, dass es bei dieser Betrachtung einzig und allein darum geht, Christus zu erkennen, und dabei wiederum geht es ausschließlich darum, die Einfachheit des Evangeliums zu verstehen. Darum geht es. Und fragt ihr euch vielleicht, ich bin Christ. Was hat das Ganze mit mir zu tun? Nun ganz einfach. Wenn ihr als Christen hierher kommt, dann wird das, was ihr hört, stets dieselbe eingeschränkte Perspektive sein. Nur Gottes Wort. Und immer wieder Gottes Wort. Und nochmals Gottes Wort. Gottes Wort, das sich den Fragen eures Lebens zuwendet, in der Hoffnung, den Widerstand der Verbraucher an die Oberfläche zu bringen, euch zu überführen, euch zu Buße und dann voran auf dem Pfad der Heiligung zu bringen. Das ist unsere Aufgabe. Ist es nicht so? Darum geht es. Es ist eine einschränkende Betrachtung. Wenn ihr das seht, wenn ihr erst einmal in das Angesicht von Jesus Christus schaut, wird euer Leben sehr abgegrenzt sein. Und alles andere verblasst. Und ihr verschreibt euch voll und ganz dieser einen Sache, der Verkündigung der göttlichen Wahrheit. So, hier gibt es noch eine ganze Menge zu sagen, aber darauf werden wir warten bis zur dritten Woche im September. Amen. Lass uns zusammen beten.